So schön, heute wieder hier zu sein. Das Gute ist, am 1. Oktober sind Sabrina, unsere kleine Tochter Julia, die ist jetzt 9 Monate, aus Amerika wiedergekommen und aus Kalifornien. Da waren wir auf einer Konferenz in Bethel und das war echt gut. Aber 9 Stunden Zeitunterschied, das merkt man dann doch so mit dem Jetlag. Vor allem unsere kleine Tochter, die dann in den ersten Tagen, als wir dann wieder in Deutschland waren, dann so von 2 bis 6 Uhr morgens manchmal wach war. Aber es ist ja schön, wenn man Elternzeit hat, also meine Frau und ich, Elternzeit plus. Und dann kann man auch manchmal ein bisschen länger schlafen. Ich freue mich, heute hier zu sein. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was Gott heute tun möchte. Denn wenn du das ist wirklich mein Gebet, das Thema, worüber ich heute predige, dass du über dieses Thema nie wieder so denkst, wie du vielleicht bisher gedacht hast, und dass dein ganzes, komplettes Leben, wenn du über diese Thematik nachdenkst, positiv verändert ist. Das ist meine Aussage. Aber ich möchte dir noch eins sagen, wenn du das wirklich glaubst, worüber wir heute etwas nachdenken werden und das Wort Gottes dazu hören werden, wenn du das wirklich glaubst und dafür auch einstehst, kann ich dir versprechen, dass du von vielen, vielen Leuten verachtet wirst, missachtet wirst, ja zum Teil auch verfolgt wirst. Aber gesegnet vom Herrn sowieso. Also, um was geht es heute? Der Titel meiner Predigt lautet: 2 Brüder, ein Vater, ein Ziel. Und ich möchte heute über das Thema Israel reden. Israel. Ich meine, das wurde vorhin schon gesagt, ich bin so dankbar, dass die Geisel frei geworden sind, beziehungsweise die noch lebenden Geisel. Und die letzten 2 Jahre, das war wirklich krass erschütternd. Für die Welt, aber ich glaube auch für uns, für mich, für meine Familie zu sehen, wie viel Leid, was für eine Tragik, was für ein Hass einfach dort ist, auch gegenüber dem Volk Israel. Es ist wirklich krass und grausam. Und ich möchte ganz am Anfang direkt sagen, ich glaube, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann sind wir mit dem Volk Israel verbunden. Das ist einfach so. Das bedeutet, unser Herz schlägt auch für Israel. Das bedeutet nicht, dass wir sagen, dass alles, was das Volk Israel richtig macht, dass sie alles richtig machen. Das ist auch bei unserer Bundesregierung nicht so. Also da dürfen wir locker bleiben. Aber unser Herz schlägt für Israel. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da möchte ich mit uns einfach ein bisschen hineingehen in das Wort Gottes. Und in Lukas 15 erzählt Jesus ein Gleichnis von, wir kennen dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, aber eigentlich ist es das Gleichnis von den verlorenen Söhnen, weil es waren 2 Söhne, aber es ist vielmehr noch das Gleichnis vom Vater, der beide Söhne liebt. Der Jüngere kommt zu seinem Vater, sagt, du bist für mich gestorben, ich möchte mein Erbe nehmen, und er nahm sein Erbe, ging in ein fremdes Land, verprasste dort das Geld und war dann zerbrochen, und zerbrochen kehrt er zurück zu seinem Vater, und er nimmt ihn mit offenen Armen auf. Und der ältere Sohn bleibt zwar äußerlich beim Vater, bleibt zwar äußerlich im Haus des Vaters, ist aber ganz weit weg vom Herzen des Vaters. Er ist hart und stolz und verbittert und er weigert sich, die Rückkehr des Bruders zu feiern. Und das Interessante ist, im Jahr ungefähr 400 nach Christus hatte der Kirchenvater Augustinus das Gleichnis von Lukas 15 heilsgeschichtlich ausgelegt. Und was meinte er damit? Er hatte das so ausgelegt, dass der ältere Sohn für das Volk Israel steht, das stets beim Vater sozusagen blieb, aber dennoch eifersüchtig ist auf den jüngeren Sohn. Und der jüngere Sohn steht symbolisch für die Heiden, die jetzt an Jesus Christus glauben und die jetzt in die Familie Gottes aufgenommen werden. Die Rückkehr des jüngeren Sohnes symbolisiert die Bekehrung der Völker. Und ich weiß, das ist nicht die primäre Deutung dieses Gleichnisses. Und dennoch ist diese Auslegung spannend und ich glaube auch aktuell. Und deswegen möchte ich heute den Fokus darauf setzen, diese Spannung einfach mal deutlich zu machen, das Herz des Vaters für beide Söhne deutlich zu machen und was das auch für uns konkret bedeutet. Wir Heiden haben Zugang zu Gott. In der damaligen Welt und gerade auch für die Juden war die Welt in zwei Menschengruppen eingeteilt. Nämlich zum einen die Juden, das auserwählte Volk Gottes. Und wenn du kein Jude warst, warst du ein Heide. Und du hattest nichts mit dem Gott der Juden zu tun. Also Juden und Heiden. Und das Interessante ist, dass vor 2000 Jahren eine bemerkenswerte Veränderung stattgefunden ist, dass nämlich wir Heiden Zugang haben zum Evangelium und dadurch Zugang zum himmlischen Vater. Ich weiß, uns berührt das gar nicht mehr so richtig. Also wenn man das so sagt, ist doch alles klar. Wir haben Zugang zum Vater. Aber in der damaligen Welt, vor 2000 Jahren, war das eine Revolution. Auch wenn wir darüber gar nicht mehr so begeistert sind, weil es so natürlich ist. Natürlich, ich glaube jetzt an Jesus, ich habe Zugang zu Gott. Du sagst, ja Victor, das ist doch von Anfang an klar gewesen. Jesus hat doch den großen Missionsbefehl gegeben. Geht in alle Welt, verkündigt das Evangelium allen Völkern. Ja, in der Theorie hast du recht, in der Praxis sah das ganz anders aus. In der Apostelgeschichte 10 gibt es eine bemerkenswerte Geschichte von Petrus und dem Cornelius. Cornelius ist ein römischer Hauptmann und der hat eine Begegnung, ein Engel kommt zu ihm und er sagt, geh hin, beziehungsweise sende jemanden zu Petrus und er soll euch das Evangelium verkündigen. Und Petrus verkündigt das Evangelium dem Cornelius und dem ganzen Haus. Und sie entscheiden sich für Jesus. Die Heiden entscheiden sich für Jesus und werden getauft. Der Heilige Geist fällt, die Menschen bekehren sich zu Gott und sie werden getauft. Was für eine wundervolle Geschichte. Hört sich doch für uns alles ganz normal an, oder? Wenn das Evangelium gepredigt wird, Menschen entscheiden sich für Jesus und werden getauft. So auch hier in der Brücke. Aber dieses Ereignis war krass umkämpft. Dieses Ereignis, dass Petrus auf einmal die Offenbarung bekommt, warten mal, Heiden können auch das Evangelium hören, das war krass umkämpft. Und was meine ich damit? Was war nötig, damit wirklich diese Heiden zu Jesus kommen? Welche Berge mussten versetzt werden, damit Petrus überhaupt in das Haus von Cornelius geht? Ich meine, ein Engel musste dem Cornelius erscheinen. Er musste Leute zu Petrus hinsenden. Petrus hat Visionen von Gott bekommen und er sieht eine Vision und da sind unreine und reine Tiere und Gott sagt, geh hin, schlachte und iss. Und Petrus sagt, nein, ich kann die unreinen Tiere nicht essen. Ich bin doch ein Jude. Und der Heilige Geist spricht zu ihm, ich habe jetzt Leute hierhin gesandt und du sollst mit ihnen gehen. Und dann geht Petrus mit ihnen und er kommt in das Haus und sagt, hier eigentlich, ich bin Jude und eigentlich darf ich gar nicht bei euch im Haus sein, weil ihr Heiden seid. Aber dann erkennt Petrus auf einmal, warte mal, Gott sieht den Menschen gar nicht an. Jesus kam auf diese Welt und er verkündigte das Evangelium. Und während Petrus über die Vergebung der Sünden gepredigt hat, fiel der Heilige Geist und erfüllte die Menschen. Und sie fing an, in neuen Sprachen Gott zu preisen und zu loben. Und dann sagt Petrus so, ja warte mal, wenn sie das erlebt haben, was wir erlebt haben, hey, dann müssen wir sie wohl auch taufen. Ich finde es lustig, wenn man das so liest. So, warte mal, jetzt können wir das ihnen nicht verwehren. Wir müssen sie jetzt taufen. Sie haben das erlebt, sie haben das gesehen. Es brauchte damals eine himmlische Offenbarung, damit die Juden, damit die erste Gemeinde versteht, das Evangelium ist nicht nur für die Juden, sondern für die ganze Welt, für die Heiden ebenso. Es braucht eine himmlische Offenbarung. Und ich weiß, zu Apostelgeschichte 10, wenn du Apostelgeschichte 1 bis 10 liest, kannst du innerhalb von einer halben Stunde, kannst du da ankommen und das lesen. Aber Theologen sagen, dass etwa 10 Jahre nach der Auferstehung und nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus Apostelgeschichte 10 passiert ist. 10 Jahre später, Petrus als der Leiter der jüdischen Gemeinde in Jerusalem bekommt eine Offenbarung. Warte mal, auch Heiden können zu Jesus kommen. 10 Jahre später. Für uns ist das alles selbstverständlich. Für die damalige Zeit war es eine Revolution. Später gab es dann noch weitere Spannungen, Fragen, die aufkommen. Müssen Heiden wie Juden leben? Denn Paulus hat das Evangelium gepredigt, hatte seine Missionsreise und mehr Heiden kamen zum Glauben an Jesus Christus. Und dadurch waren die Spannungen umso größer. Müssen Heiden jetzt wie Juden werden? Müssen Heiden sich an das Gesetz des Mose halten? Müssen Heiden sich wie Juden beschneiden lassen, also die Männer? Und im Apostelkonzil wird darüber dann berichtet. Die Frage kommt auf, Spannungen gab es, Streit gab es damals. Und in Apostelgeschichte 15 stellen die Apostel fest, nein, Heiden dürfen den Glauben an Jesus haben, Teil der Familie Gottes sein, ohne Juden sein zu müssen. Preist den Herrn! Besonders ich als Mann bin da dankbar für, dass ich nicht beschnitten werden muss. Okay, jetzt. Sonst würden sich vielleicht weniger Leute taufen, also von den Männern. Okay. Die Heiden, die an Jesus glauben, müssen keine Juden werden. Eine große Tür wurde geöffnet für das Evangelium, das es die Heiden in der ganzen Welt erreicht. Und diese Entscheidung hatte auch Auswirkungen auf uns 2000 Jahre später. Das von Jesus eingeführte neue Zeitalter, der neue Bund, markierte das Ende des mosaischen Zeitalters, insbesondere der Jerusalemer Tempelordnung und mit allem, was dazugehörte. Der Bruch mit dem alten Bund und die Vermischung des neuen Bundes hin zum neuen Bund wurde immer deutlicher. Für uns ist das alles selbstverständlich. Für die damalige Zeit war es eine Revolution. Und wann war das Apostelkonzil im Apostelgeschichte 15, wann war das? Es war etwa 10 Jahre, nachdem Cornelius sich mit seinem Haus für Jesus entschieden hat. Das bedeutet, etwa 20 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung Jesu versteht die erste Kirche, das Evangelium gehört auch zu den Heiden. Und sie müssen von Jesus hören. Und sie müssen keine Juden werden, bevor sie an Jesus glauben. Für uns ist das alles selbstverständlich. Für die damalige Zeit war es eine Revolution. Paulus greift diese Wahrheit auf, die mich fasziniert und ich hoffe euch auch, in Epheser 2, Vers 12 bis 16. Und da heißt es nämlich, früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Und er schreibt hier vor allem an Heiden. Früher hattet ihr Heiden keine Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Ja, natürlich, als Heide, der du kein Jude bist, hattest du nichts mit dem Volk Israel zu tun und nichts mit den Bünden, die Gott ihnen gegeben hat. Dann heißt es weiter, seine Zusagen galten ihnen und nicht euch, nicht mir. Euer Leben in dieser Welt war deswegen ein Leben ohne Hoffnung. Ohne Hoffnung. Ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Es ist Vergangenheit. Ah, ist das schön. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Und weiter? Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und mit und zu seinem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Christus hat nicht nur Menschen mit Gott versöhnt, sondern er hat Menschen miteinander versöhnt, nämlich Juden und Heiden. Durch den Glauben an Christus sind sie vereint. Das war damals eine Revolution. Der ältere und der jüngere Bruder, Juden und Heiden, in einem Leib, unter einem Dach, am selben Tisch, durch Christus vereint. Aber was hat die Kirche daraus gemacht? Anstatt diese Einheit zu bewahren, hat die Kirche oftmals in der Kirchengeschichte Mauern wieder aufgebaut. Vor genau 1700 Jahren, im Jahr 325 nach Christus, gab es ein Konzil von Nikäa. Und es ist das berühmte Konzil vor 1700 Jahren zur Göttlichkeit Jesu, denn damals gab es schon vor 1700 Jahren die Frage bzw. die Irrlehre, Jesus ist nicht Gott, Jesus ist nur Mensch oder auch der Sohn Gottes, aber er ist nicht Gott. Und so trafen sich die Oberhäupter der Kirche und haben darüber geredet, weil es eine wichtige Frage ist, die zur Debatte stand. Und es wurde beschlossen, und dafür bin ich sehr dankbar, und dieses Konzil betrifft uns auch heute, vor 1700 Jahren wurde ganz deutlich gesagt, Jesus ist der Sohn Gottes, er ist Gott und er ist Mensch zugleich. Gott wurde Mensch in Christus und kam zu uns. Dafür sind wir dankbar. Auch unser Glaubensbekenntnis, auch von vielen Freikirchen, von uns, ist auch darauf gegründet. Aber so gut dieses Konzil war, so gab es auch Schattenseiten von diesem Konzil. Nämlich, es wurde die Trennung vom Judentum immer deutlicher gemacht. Denn das Osterfest wurde vom jüdischen Festkalender abgetrennt mit der Begründung, es sei unwürdig, sich nach den Juden zu richten. Das bedeutet, die Kirche begann, sich über Israel zu stellen, anstatt mit Israel verbunden zu sein. Später folgten noch krasse Worte von einem der Kirchenväter, Johannes Chrysostomus. Mit Sicherheit für viele von uns nicht bekannt, ist auch nicht schlimm. Er lebte im 4. Jahrhundert und so 25 Jahre nach dem Konzil ist er geboren. Und er war ein bedeutender Kirchenvater. Er gilt als der größte Prediger der griechischen Kirche. Er hatte somit einen großen Einfluss auf die Kirche. Und er hatte so beeindruckend gepredigt, dass er den Beinamen bekam, Goldmund. Also der Goldmund, Johannes Chrysostomus. Und was sagte der Goldmund über die Juden im 4. Jahrhundert? Beziehungsweise was hat dieser Goldmund über die Juden im 4. Jahrhundert geschrieben? Ich möchte es zitieren. Die Juden taugen nur noch für den Schlechter. Falls du das Wort nicht verstanden hast, Schlechter kommt von Schlachten. Die Juden sollen abgeschlachtet werden. Weil sie Jesus getötet haben, gibt es für sie keine Besserung mehr, keine Verzeihung und auch keine Entschuldigung. Und er verwendete beleidigende Bezeichnungen wie dämonischer Jude oder Gottesmörder und beschrieb die Synagoge als Hurenhaus und Teufelsasyl. Einige Jahrhunderte später heißt es dann, und ich zitiere hier wieder, über die Juden heißt es dann, ich zitiere, man soll ihre Synagogen oder Schulen mit Feuer anstecken. Und was nicht verbrennen will, mit Erde überhäufen und beschütten, dass kein Mensch einen Stein oder eine Schlacke davon sehe ewiglich. Man soll ihre Häuser desgleichen zerbrechen und zerstören und sie zu Zwangsarbeit einsetzen. Das sind keine Zitate aus der Nazizeit vor 100 Jahren, sondern aus dem Mittelalter. Der große Reformator Martin Luther schrieb diese Zeilen. Ich bin sehr dankbar für Martin Luther. Ich glaube, wir stehen auf dem Fundament, beziehungsweise auf dem, was Martin Luther an Offenbarung von Gott bekommen hat, dass wir gerettet werden, nicht durch Werke, nicht durch unsere Leistung, sondern durch den Glauben an Christus allein. Und dafür sind wir sehr dankbar. Und dennoch war Martin Luther Kind seiner Zeit. Er hasste die Juden. Solche Sätze haben nicht nur die Kirche negativ beeinflusst, sondern auch die europäische Geschichte vergiftet, was bis hin zum Holocaust in der Nazizeit vor gar nicht mal 100 Jahren hier in Deutschland und in Europa passiert ist. Das ist krass. Aber diesen Judenhass gibt es nicht, also wir verstehen, diesen Judenhass gibt es nicht erst seit dem 7. Oktober 2023, als die Hamas die Juden da abgeschlachtet hat, sondern das gibt es schon Jahrtausende. Lies doch deine Bibel. Seit Jahrtausenden ist es so, dass der Teufel versuchte immer und immer wieder, die Juden auszulöschen. Guckt mal, etwa 1500 vor Christus, das Volk Israel ist in Ägypten in der Gefangenschaft. Und welchen teuflischen Plan hat der Pharao, warte mal, alle neugeborenen Babys, die Jungen, die männlichen Babys, sollen in den Nil geworfen werden. Wenn du das wochenlang machst, monatelang machst, jahrelang machst, was bedeutet das? Ein ganzes Volk wird ausgelöscht. Das ist ein Genozid. Ich muss euch nicht erklären, wie Babys zustande kommen. Aber wenn alle männlichen Babys Jahrzehnte getötet werden, dann gibt es irgendwann keine Babys mehr. Auch in der Zeit von Esther, als der Haman, hört sich schon an wie Hamas, Haman, als der Haman sagte, hier, wir wollen einen Tag haben, wo wir alle Juden in unserem Weltreich vernichten. Und auch dort war das der Plan des Teufels, die Juden zu vernichten. Aber warum ist das so? Warum ist das so? Warum gibt es diesen Judenhass, den wir vermehrt auch in den Straßen Deutschlands sehen, auf der Welt? Warum ist das so? Und ich möchte dir sagen, das hat keine logische Begründung. Das ist ein geistlicher Kampf. Denn der Teufel ist gegen das Volk Israel. Warum war es damals schon im Alten Testament so? Weil der Teufel ganz genau wusste, dass durch den Samen der Frau der Retter, der Messias geboren wird. Das heißt, er versuchte immer und immer wieder, die Juden auszulöschen, damit der Retter nicht geboren wird. Aber er konnte den wundervollen Plan Gottes nicht zerstören. Jesus ist geboren, Jesus ist gestorben und auferstanden von den Toten, damit Heiden und Juden verbunden sind durch Jesus Christus, durch den Glauben an ihn und gerettet werden können. Denn Israel im Alten Testament, ein Symbol für Israel. Israel ist die Gebärende. Sie gebiert den Messias, sie gebiert den Retter auf diese Welt. Und deswegen ist Israel so umkämpft. Das sehen wir im Alten Testament. Aber im Neuen Testament ist Israel, beziehungsweise wenn du die Bibel auch weiterliest, ist Israel nicht nur im Alten Testament die Gebärende, sondern auch im Neuen Testament gebiert Israel etwas. Denn wohin wird Jesus wiederkommen in Zacharia 12 und 14? Er wird nach Jerusalem kommen, er wird seinen Fuß auf den Ölberg setzen. Er wird zu den Juden kommen. Wenn die ganze Welt sich gegen Israel vereint, gegen die Juden vereint, dann wird Jesus Christus wiederkommen und er wird nach Jerusalem zu den Juden kommen. Warte mal, wenn Jesus zu den Juden kommen wird, dann muss es ja dann noch Juden geben. Dann muss das Volk Israel in seinem Land sein. Gott sei Dank, 1948, Israel kommt zurück, viele Juden kommen zurück. Der Staat Israels wird gegründet. Und was versucht der Teufel jetzt? Denn es ist kein logischer Kampf, weil mit Logik kannst du den Hass nicht verstehen. Es ist ein geistlicher Kampf. Das müssen wir verstehen. Und der Teufel, der die Ankunft von Jesus Christus als Retter nicht verhindern konnte, versucht jetzt auch wieder, die Ankunft, die Wiederkunft Christi zu verhindern, indem er einfach die Juden auslöschen will. Denn wenn es keine Juden gibt, dann wird das Wort Gottes nicht wahr, dass Jesus zu den Juden kommt. Denn Israel ist die Gebärende. Deswegen geht der Teufel gegen die Juden, um die Wiederkunft Jesu zu vernichten. Das wird auch nicht klappen. Aber deswegen verstehen wir, es ist ein geistlicher Kampf und kein natürlicher Kampf. Es ist leider auch ein natürlicher Kampf, das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Aber es ist vor allem ein geistlicher Kampf, der im Sichtbaren, im Natürlichen dann auch deutlich wird. Was will ich damit sagen? In der Kirchengeschichte hat der jüngere Bruder oft den älteren verachtet. Der jüngere Bruder, die Heiden, wir kommen nach Hause, Gott vergibt uns unsere Schuld, Gott nimmt uns an, wir sind durch Jesus Christus, sind wir vereint mit ihm, mit Glaube, mit Liebe, mit Hoffnung. Uns ist vergeben, wir haben einen Neustart, wir sind eine neue Schöpfung, wir sind wiederhergestellt. Aber anstatt, dass der jüngere Bruder zu seinem älteren Bruder hinausgeht aufs Feld und ihn einlädt, ihn umarmt, sagt, hey, es tut mir leid, dass ich weggelaufen bin. Es tut mir leid, dass ich dich vergessen habe. Es tut mir leid, dass ich dich auch verachtet habe. Komm, lass uns gemeinsam feiern. Kommt der jüngere Bruder zu seinem älteren Bruder und verachtet ihn und sagt, du bist verworfen. Du bist ein Gottesmörder. Ich habe dich ersetzt. Ich vergesse dich nicht nur, sondern ich verachte dich. Das haben wir als Heidenchristen im Laufe der Kirchengeschichte immer und immer und immer wieder zum Volk Israel gemacht. Doch das ist nicht das Herz des Vaters. Das Herz des Vaters schlägt für den jüngeren Sohn, für die Heiden, dass wir gerettet werden sollen. Und das Herz des Vaters schlägt auch für den älteren Sohn, dem älteren Bruder für die Juden. Denn Jesus berichtet doch darüber, dass der Vater den jüngeren Sohn sieht und der Vater, was tut er? Er läuft seinem jüngeren Sohn entgegen. Aber das tut der Vater nicht nur bei dem jüngeren Sohn, sondern auch bei dem älteren Sohn. In Lukas 15 heißt es, Vers 25 bis 28, der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von dem Weiten den Lärm von Musik und Tanz. Warum? Weil der jüngere Sohn zurückkam und ein Fest gefeiert wurde. Und er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Und dann sagte der Diener, dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Und in Vers 31 und 32 heißt es, da sagte der Vater zum älteren Sohn, zum älteren Bruder, mein Kind, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber wir müssen uns doch freuen und so richtig feiern, denn er, dein Bruder, war tot und ist jetzt wieder am Leben. Er war völlig verloren und wir haben ihn wieder zurückbekommen. Beiden begegnet der Vater mit Liebe. Er will, dass beide zum Fest kommen. Er will, dass beide in sein Haus kommen, unter seinem Dach und an einem Tisch gemeinsam feiern. Und dafür habe ich dieses Bild vorbereitet, genau. Das ist das Herz des Vaters. Die Kirche hat lange geglaubt, der jüngere Bruder hat lange geglaubt, dass der ältere Bruder, dass er nicht mehr wichtig ist. Dass ich als jüngerer Bruder den älteren Bruder ersetzt habe. Dass wir als Kirche Israel ersetzt haben. Doch Gott hat Israel nicht mit uns ersetzt. Er hat uns Heiden hinzugefügt. Heute braucht es eine neue Offenbarung. Nicht die Offenbarung, dass Heiden das Evangelium hören können und gerettet werden durch Jesus Christus. Das wissen wir. Das ist nicht neu. Das ist selbstverständlich. Es braucht heute eine neue Offenbarung, dass wir als Heiden zurückkehren dürfen zu unserem älteren Bruder, zu Israel. Es braucht eine himmlische Offenbarung, so wie Petrus die Offenbarung bekommen hat, dass die Heiden durch das Evangelium verbunden sind mit Gott, mit Christus, dass wir mit ihnen verbunden sind, so brauchen wir jetzt die Offenbarung, dass wir als Heidenchristen einen älteren Bruder haben und ihn nicht vergessen und nicht verachten. Diese Offenbarung brauchen wir heute im Jahr 2025. Das bedeutet nicht, dass wir Juden werden müssen, aber das bedeutet, dass wir das Herz des Vaters anerkennen und ehren und dadurch auch unseren älteren Bruder wertschätzen und lieben. Nicht wie es in der Kirchengeschichte häufig passiert ist, dass wir als Kirche den älteren Bruder verachtet haben. Der Vater sucht beide Söhne. Er liebt den Jüngeren und die Heiden und er liebt den älteren Israel. Sein Ziel ist es, ein Haus, ein Tisch, eine Familie durch Jesus Christus verbunden. Das ist das Ziel Gottes. Und Gott wird diese Einheit auch vollenden. Das, was er begonnen hat am Kreuz, wird er auch vollenden. Wenn du die letzten Seiten der Bibel liest, erkennst du es. Dort siehst du Merkmale der Einheit zwischen Israel und der Kirche. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber lass mich das lesen. Offenbarung 21, Vers 12 und 14. Und sie, also das himmlische Jerusalem, diese Stadt, und sie hatte eine große und hohe Mauer mit 12 Toren und auf den Toren standen 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Vers 14, und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Das heißt, Gottes ewige Haus ist geprägt von Israel. Die Tore, die Grundsteine, Apostel. Die Apostel waren alles Juden. Beides gehört untrennbar zusammen durch den Glauben an Christus. In Gottes neuer Welt wird es keine Trennung mehr geben. Hier die Juden, die an Jesus glauben, hier die Heiden, die an Jesus glauben. Nein, wir sind eine Familie. Wir sind es jetzt schon. Wir sind jetzt und auch in Ewigkeit Teil der Familie Gottes als Jude, der an Christus glaubt und als Heide, der an Christus glaubt. Und das Zentrum ist nicht ein Ort, sondern es ist eine Person. In Offenbarung 21, Vers 22 heißt es, das bedeutet, und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel. Er und das Lamm. Das bedeutet, wenn du einmal im Himmel bist, wenn du an Jesus glaubst, wirst du für immer mit dem Volk Israel verbunden sein. Du gehst durch die Tore mit dem Namen der 12 Stämme Israels und du stehst auf dem Fundament der 12 Aposteln, die alle Juden sind. Und entscheidend ist aber vor allem eine Person, nämlich Jesus Christus. Und er ist der Sohn Davids. Er ist der Jude aus Nazareth. Er ist das Lamm Gottes, das dich dorthin bringt. Es ist aus der Perspektive Gottes eine Braut, eine Familie, ein Haus, ein Vater, ein Leib. Die Einheit, die Christus begonnen hat durch das Kreuz, wird dort in der Ewigkeit vollendet werden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich glaube, es ist ein guter Moment, wo wir einfach für das Volk Israel beten. Wo wir für unseren älteren Bruder beten. Dass sie Jesus erleben. Dass sie zu Jesus rufen. Dass Gott ihnen den Schleier wegnimmt und dass sie die Kraft der Liebe Gottes sehen. Dass sie das Kreuz und die Auferstehung sehen. Dass sie Jesus annehmen. Ich glaube, es ist ein guter Moment, für sie einzustehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, auch mit dieser Predigt. wie du vielleicht auch geprägt worden bist in den letzten Jahren durch ganz viel, muss ich ganz ehrlich sagen, Hamas-Propaganda in den sozialen Medien. Es ist grausam, es ist schrecklich. Und das ist doch das Schöne für uns als Kinder Gottes, unsere Meinung, wie wir über Dinge denken, ist nicht geprägt von dieser Welt. Es ist sogar nicht geprägt von unserem Bundeskanzler oder die Partei, die du wählst. Denn auch in einigen Parteien gibt es einen krassen Judenhass. Sondern unsere Meinung soll mehr und mehr geprägt sein von dem Wort Gottes. Und wenn wir unsere Bibel lesen, dann erkennen wir, wir sind der jüngere Bruder. Und wir haben einen älteren Bruder. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, für Israel zu beten, für Israel einzustehen. Deswegen möchte ich dich ganz, ja, ich möchte dich wirklich ermutigen. Ich möchte dich wirklich ermutigen, bete für Israel. Und wenn du die Möglichkeit irgendwann mal hast, nach Israel zu gehen, dann flieg nach Israel. Es ist wunderbar dort. Und du, eine neue Liebe zu dem Volk Israel wird entflammt werden. Aber noch einen anderen Aspekt, den Paulus auch sagt, und das ist auch eine Quintessenz, eine Folge von diesem Aspekt, dass wir verstehen, dass wir mit dem Volk Israel verbunden sind, ist das, was Paulus in Römer 15, Vers 27 sagt. Es gab nämlich in Jerusalem eine Hungersnot, da gab es Probleme, Schwierigkeiten. Und Paulus hat dann die Gemeinden aufgefordert, die Menschen, die jetzt an Jesus glauben, eine Kollekte zu sammeln. Sei es in Korinth, sei es im Römerbrief, damit die Juden in Jerusalem, die Gemeinde auch dort gestärkt wird. Und da sagt er die Begründung in Römer 15, Vers 27, sie tun es aus eigenem Antrieb als Ausdruck ihrer Verbundenheit mit ihnen. Andererseits stehen sie ja auch tatsächlich in ihrer Schuld. Denn wenn die Gläubigen aus Jerusalem ihre geistlichen Güter mit denen geteilt haben, die keine Juden sind, sind diese nun ihrerseits verpflichtet, denen in Jerusalem mit irdischen Gütern zu dienen. Was bedeutet das? Weil Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist und die Juden und die Römer und letzten Endes natürlich auch wir haben Jesus ans Kreuz geschlagen, aber dadurch, dass die Juden Jesus abgelehnt haben, gab es die wundervolle Möglichkeit für uns Heiden, dass wir verstehen, dass wir mit Gott verbunden sein können durch Jesus Christus. Das heißt, wir haben Anteil an den Segnungen der Juden. Wir sind jetzt mit Gott verbunden, wo wir davor nichts mit diesem Gott der Juden zu tun hatten. Und das bedeutet, weil wir Anteil an ihren geistlichen Gütern haben, ist es unsere Pflicht, dass wir sie materiell unterstützen. Also wenn du eine Bibelstelle haben möchtest aus dem Neuen Testament, die ganz klar sagt, dass du deinen älteren Bruder unterstützen sollst, dann ist es diese Stelle. Sei es im Gebet. Und ich erinnere mich, das letzte Mal, als ich hier gepredigt habe, gab es einen Spendenaufruf für das Volk Israel, für die International Christian Embassy in Jerusalem, die ich auch schon mal besucht habe. Und da dachte ich mir, wie gut ist das, dass ihr als Gemeinde auch dafür einsteht, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Aber ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, vor allem für das Volk Israel zu beten, Gottes Segen, Gottes Schutz aussprechen und natürlich, der Friede kann letzten Endes nur durch den Friedefürst geschehen. Und das Wort Gottes wird sich auch leider erfüllen, dass alle Völker sich gegen Israel wenden werden. Aber wehe, wenn wir als Kirche uns auch dem einstimmen und gegen Israel gehen. Wenn die Welt das macht, das ist das eine. Aber wenn die Kirche, der jüngere Bruder das macht, wie schrecklich wäre das? Und deswegen, lasst uns mal gemeinsam aufstehen. Lasst uns einfach mal für Israel beten, dass Jesus ihnen begegnet. Lasst uns für den Nahen Osten beten, für den Frieden Gottes. Ja, auch die Hamas braucht Jesus. Ja, auch sie sollen gerettet werden. Dafür können wir beten. Wir können beten, dass wie im Himmel so auf Erden, Gott, komm und tue das, was nur du tun kannst. Lasst uns jetzt einfach beten, gemeinsam. Lasst uns für unseren älteren Bruder beten. Danke, Jesus. Jesus, Amen, Jesu Christi. Komm, bete für deinen älteren Bruder, dass er Jesus kennenlernt. Komm, lass uns lauter beten. Lass uns mit Herz da hineingehen und reinbeten. Es ist so wichtig, in dieser Zeit für Israel zu beten. Herr, wir segnen und sprechen deinen Segen und Rettung tun kannst. In Jesu mächtigen Namen. Vater, und wir beten wirklich für das Volk Israel. Wir beten für jeden Juden auf dieser ganzen Welt. Und wir sagen, Heiliger Geist, berühre sie, verändere sie, transformiere sie, rette sie. Öffne ihre Augen des Herzens, dich zu sehen als Messias. Und Vater, es tut uns leid, wo wir unseren älteren Bruder verachtet haben, wo wir ihn vergessen haben, wo wir gedacht haben, dass wir ihn ersetzt haben. Herr, es tut uns leid, wo wir uns eins gemacht haben mit Verachtung und mit Hass. Herr, es tut uns leid und wir sagen, Herr, wir wollen für Israel einstehen, Herr. Herr, schenke uns einen Blick, schenke uns ein Herz für dein Volk. Und danke, Herr, dass die Einheit, die du geschaffen hast, durch das Kreuz vollendet wird in dem mächtigen Namen Jesu. Und ich segne uns, ich segne diese Gemeinde, ich segne jeden Einzelnen, Herr, dass du etwas entflammst an Liebe und an Wertschätzung wie noch niemals zuvor. In Jesu mächtigen Namen. Amen. 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 Ihr dürft euch gerne setzen. Ich glaube, das ist so ein wichtiges Thema und ich hoffe, du konntest wirklich etwas für den Rest deines Lebens mitnehmen. Für den Rest deines Lebens. Wenn wir dann einmal durch die Tore des neuen Jerusalems reingehen und die Fundamente sehen, dann wirst du sagen, ja stimmt, Victor, darüber hast du doch gepredigt, Offenbarung 21. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vielleicht bist du heute hier und sagst, Victor, ich weiß nicht, ob Jesus mein Retter ist. Ich weiß nicht, ob ich ein Kind Gottes bin. Ich möchte dir sagen, Jesus liebt dich. Er liebt dich so sehr. Er hat alles für dich gegeben. Er ist für deine und meine Schuld gestorben am Kreuz. Er ist auferstanden von den Toten, damit der Weg zum himmlischen Vater frei ist. Und für einen kurzen Moment der Privatsphäre, lass uns einfach unsere Augen schließen. Wenn du heute hier bist und sagst, Victor, ich möchte durch Jesus Christus Vergebung bekommen. Ich möchte ein Kind Gottes werden. Ich möchte in die Familie Gottes aufgenommen werden, wo es Hoffnung und Frieden und Vergebung gibt. Dann bitte heb kurz deine Hand, während alle ihre Augen geschlossen haben. Ist heute jemand hier? Dankeschön. Ist noch jemand hier, der sagt, ich möchte ein Kind Gottes werden. Jesus soll mir meine Schuld vergeben. Dankeschön. Ihr dürft eure Hände herunternehmen. Dankeschön. Und wir wollen jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen. Und dieses Gebet wird dich mit dem himmlischen Vater verbinden. Und er, wenn du es von ganzem Herzen sprichst, dann wird er dir deine Schuld vergeben. Und er wird dich in diese neue Familie hineinfügen. Und deswegen lass uns als ganze Gemeinde das Gebet zusammensprechen. Himmlischer Vater, danke für dein einzigartiges Geschenk. Danke für Jesus Christus, der für meine Schuld gestorben und auferstanden ist. Deswegen bitte ich dich, vergib mir meine Sünden. Reinige mich von jeder Schuld. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Von nun an bin ich dein Kind. Und du bist mein himmlischer Vater. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Herzlich willkommen in der Familie Gottes. So schön, dass du heute Ja gesagt hast. Halleluja. Danke, Jesus.